MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler.
Auch wenn man sich mit solchen Fragen eigentlich nicht beschäftigen möchte, stellt euch vor, es passiert doch. Ein Unfall, eine komplizierte OP steht an. Wie beruhigend wäre es zu wissen, dass zum Beispiel Implantate in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die in eurem Körper eingesetzt werden, perfekt individuell für euch gefertigt sind. Dass das OP-System mitdenkt, die Planung digital und hochpräzise erfolgt, unterstützt von künstlicher Intelligenz. Was in einigen Bereichen der Chirurgie noch nach Zukunft klingt, ist bei manchen Unternehmen längst Realität, und zwar direkt hier bei uns in der Region, in den Medical Mountains. Heute nehmen wir euch mit hinter die Kulissen eines globalen Marktführers, der mit den Wurzeln eines Hidden Champions aus Tuttlingen heraus die chirurgische Welt prägt, die KLS Martin Group. Ein Unternehmen, das es schafft, im Spannungsfeld zwischen Innovation, Regulatorik, Digitalisierung und globalem Wettbewerb immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Wie gelingt dieser Spagat zwischen internationalem Wachstum und regionaler Verwurzelung? Und was braucht es, um weltweit ganz vorne mitzuspielen? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von MedTalk on Air, unserem Medizintechnik-Podcast. Und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Christian Leibinger, geschäftsführender Direktor und Inhaber der KLS Martin Group. Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Studio bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Und ja, das werden bestimmt spannende Minuten.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf deine Einblicke in Innovation, in Unternehmensstrategie und die Medizintechnik von morgen. Aber vielleicht stellst du dich unseren Hörern auch erstmal kurz vor, wer du bist.
Ja, mache ich gern. Du hast ja schon gesagt, mein Name ist Christian Leibinger. Ich bin geschäftsführender Direktor bei der Firma KLS Martin SE & Co. KG. Bin die fünfte Generation, die das Unternehmen leiten darf. Die KLS Martin Gruppe ist ein Familienunternehmen, gibt es seit 1896. Mein Vater hat seit einigen Jahren die operative Geschäftsleitung an mich übergeben und ich leite das Unternehmen, wie gesagt, in fünfter Generation. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, habe vom Hintergrund her Betriebswirtschaft studiert und seit jetzt 15 Jahren im Unternehmen, wie gesagt, leite es operativ seit ein paar Jahren jetzt.
Sehr schön. Fangen wir doch mal ein bisschen persönlich an. Was bedeutet denn Innovation für dich ganz persönlich? Also als Unternehmer, aber auch als Mensch und als Technologietreiber in der Medizintechnik.
Ja gut, Innovation ist letzten Endes, wenn das Leben der Menschen, der Bevölkerung besser oder einfacher macht. Und ich glaube, das kennt jeder aus dem privaten Umfeld. Wie helfen uns digitale Lösungen? Ich denke nur mal an die Anfänge zum Beispiel mit Navigationsgeräten. Wer das von früher noch kennt, mit irgendwelchen Karten, mit denen man durch die Gegend gefahren ist im Auto, da ist ganz eindeutig für mich, dass das eine Innovation ist, die den Menschen was bringt, die der Bevölkerung was bringt. Und ich glaube, so muss es in der Medizintechnik auch sein. Innovation ist nur dann Innovation, wenn sie der Bevölkerung was bringt, wenn sie den Patienten was bringt und die Behandlung besser macht, effizienter macht, die Ergebnisse besser macht, also zum Schluss als Ergebnis dann ein besseres Leben für den Patienten wieder rauskommt, als gäbe es diese Innovation nicht.
Ja, wunderbar. Ja, und welche technologischen Entwicklungen siehst du denn da als echte Gamechanger jetzt noch für die Zukunft der Chirurgie?
Ja, ich glaube, die Themen, die wir auch schon die letzten Jahre angegangen sind, zum einen Individualisierung. Ich meine, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Knochen, jeder Mensch ist anders. Deshalb macht Individualisierung Sinn in der Medizintechnik und Individualisierung geht aber nur mit Digitalisierung. Ohne die digitalen Errungenschaften wäre es gar nicht möglich, eben Individualisierung darzustellen in der Medizintechnik.
Vielleicht möchtest du unsere Hörer mal kurz mitnehmen. Was macht ihr denn? Also ihr geltet ja als Vorreiter für individualisierte Lösungen im Bereich 3D-Implantate und vielleicht kannst du unsere Hörer mal kurz mitnehmen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Gern, mache ich gern. Individualisierte Implantate sehen folgendermaßen aus. Bevor die OP stattfindet, bekommen wir einen Datensatz von den Krankenhäusern aus dem CT meistens. Wir nehmen dann diesen Datensatz, wir planen gemeinsam mit dem Chirurgen in Webmeetings und in einer Online-Plattform, die wir entwickelt haben, planen wir die OP. Dann planen wir gemeinsam mit dem Chirurgen auch das entsprechende Implantat. Und dann geht es natürlich darum, dass ich irgendwo die digitalen Planungsergebnisse muss ich ja in die physische Welt transferieren, das heißt in den OP transferieren. Um das zu gewährleisten, gibt es dann Säge- und Bohrschablonen, mittels derer man dann die digitalen Planungsergebnisse in den OP transferiert. Und so ist dann die OP komplett geplant, in der digitalen Welt geplant und nachher auch transferiert mit diesen Schablonen und mit diesen Guides. Und dann gibt es noch das 3D-gedruckte individuelle Implantat. sodass dann nach Tumorversorgung oder auch nach Traumaversorgungen, dass dann wirklich mit Stückzahl 1 dieses Implantat für nur diesen einen Patienten hergestellt wird und perfekt passgenau ist und so dann eben auch ein perfektes Resultat eigentlich bringt.
Ja, das ist schon faszinierend. Wie lang dauert dann so eine Vorbereitung?
Das hängt ganz stark natürlich auch davon ab, wie das Zusammenspiel zwischen der Klinik, zwischen dem Arzt und mit uns funktioniert. Also letzten Endes ist das Ziel natürlich, so schnell wie möglich zu sein. Gerade bei Traumata ist es wichtig, dass der Patient eigentlich innerhalb von 3 Tagen versorgt wird. Das kriegen wir auch oft hin, wobei, wie gesagt, dann muss das Zusammenspiel zwischen Chirurg und unserem technischen Team muss da perfekt funktionieren, also auch mit Freigaben etc. Wenn es natürlich dann irgendwo 2-3 Tage beim Arzt liegt und auf die Freigabe wartet, dann funktioniert es auch nicht. Also da muss wirklich das Zusammenspiel dann funktionieren.
Okay, super. Aber das heißt, ihr könnt innerhalb von 3 Tagen, kann dieses Implantat passgenau eingesetzt werden?
Ich würde sagen 3 bis 5 Tage. Ja. Wenn wir wirklich schnell sind, kriegen wir 3 bis 5 Tage hin. Manchmal geht es auch länger. Das hängt natürlich ein Stück weit auch von der Komplexität des Falles ab. Nicht jeder Fall ist gleich, ganz klar. Bei besonders komplexen Fällen, da geht es dann auch mal länger, klar.
Gut, aber meistens brauchen die Patienten sowieso erstmal ein bisschen Zeit, bis sie operiert werden können. Ne?
Genau.
Ja, faszinierend. Und nutzt ihr da auch KI, beziehungsweise inwiefern verändert dann auch künstliche Intelligenz da die Produktentwicklung bei euch im Rahmen der Digitalisierung?
Da ist KI auch kommt jetzt mehr und mehr zum Zug, ist allerdings noch im Start begriffen, mehr oder weniger. Wir wollen aber schon, dass zunehmend die Fallplanung KI-gestützt funktioniert. Das heißt, dass da die Ingenieurinnen und Ingenieure unterstützt werden von KI-Tools. Und da sind wir gerade dabei, solche Tools zu entwickeln. Und das sieht auch schon sehr vielversprechend aus. Also da kommen demnächst wirklich Tools zum Einsatz, die dann den Ingenieur aber oder die Ingenieurin unterstützen. Also die werden ihn nicht ersetzen.
Gut, aber das ist ja auch die Zukunft, ne? Und ist das Zukunftsmusik in einigen Jahren oder ist das was, womit wir jetzt tatsächlich in kurzfristigerer Zeit schon rechnen können, dass das funktioniert?
Ich bin ja da immer optimistisch, wenn man mit unseren Entwicklerinnen und Entwicklern redet, im Zeitalter der MDR, dann redet man da irgendwie immer von Jahren. Wobei wir bei diesen KI-Themen, bei diesen Unterstützungstools wirklich davon ausgehen, dass wir die nächsten 1-2 Jahre zum Einsatz bringen können.
Okay, jetzt hast du das Stichwort MDR gebracht, worüber wir nicht im Detail und nicht in der Tiefe heute sprechen möchten, weil wir ja schon einige Folgen zum Thema MDR zur Verfügung stehen haben, wo man sich informieren kann. Trotz allem, die MDR wird weiterhin als Innovationsbremse diskutiert. Wie ist deine Sicht auf die aktuelle Entwicklung? Gibt es noch Verbesserungen in der Regulatorik, die du dir gerade für den Bereich Forschung und Entwicklung wünschen würdest?
Gut, da haben wir ja schon uns öfters drüber austauscht. Ich habe dir ja schon gesagt, Julia, dass wir eigentlich ganz gut aufgestellt sind inzwischen, dass wir die meisten Produkte auf einem MDR-Zertifikat haben, dass wir auch 2 Notified Buddies haben, mit denen wir schon die MDR-Zertifizierung durchlaufen haben, schon vor fast 2 Jahren jetzt. Letzten Endes geht es jetzt für uns auch ein Stück weit darum, dass jetzt Verlässlichkeit irgendwann mal einkehrt. Natürlich wird uns die ein oder andere Erleichterung bei der MDR sicher noch helfen, auch mit Abverkaufsfristen beispielsweise, weil ja teilweise Produkte jetzt abverkauft werden müssen innerhalb bestimmter Fristen. Das wird uns mit Sicherheit helfen. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle Erleichterungen würden uns sicher gut tun. Aber letzten Endes geht es auch darum, dass wir irgendwo ein verlässliches Rahmenwerk jetzt mal haben und wissen, dass es dabei dann bleibt und dass wir in dieses Rahmenwerk reinarbeiten. Wie gesagt, unsere Produkte sind fast alle schon auf einem MDR-Zertifikat. Das heißt, wenn jetzt da große Änderungen nochmal kämen, bedeutet das für uns letzten Endes nur zusätzlichen Aufwand. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass ich die MDR gut finde, aber letzten Endes haben wir uns jetzt ein Stück weit damit abgefunden und haben die Rahmenbedingungen geschaffen, damit wir damit leben können. Und von daher, das, was du gesagt hast, ich glaube, da wollen wir jetzt auch nicht mehr Zeit drauf verwenden, sondern ich glaube einfach, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen und gucken, dass das Ganze verlässlich bleibt und dann damit umgehe.
Und was machst du dann mit deinen Ingenieuren, die dann immer erstmal sagen, können wir nicht, weil Regulatorik, wie argumentierst du da? Sagst du dann, nee, können wir trotzdem, machen wir, also Innovation bei KLS Martin geht weiter und wird nach wie vor hochverfolgt?
Der Satz kommt bei uns nicht. Wirklich
der nicht. Kommt nicht.
Nein, der sehr kommt schön. Nicht. Also wir haben wirklich da, wir haben solch super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die glauben wirklich selber an Innovation. Die wissen, dass wir die Regularien erfüllen müssen, dass wir da halt nicht drum rumkommen. Das ist klar, die müssen wir alle einhalten. Aber letzten Endes sind meine Mitarbeitenden auch in diesen Zeiten der Meinung, dass Innovation möglich ist und sprühen da vor Zuversicht und vor Innovationsfreude. Also der Satz kommt bei uns wirklich nicht, dass man sagt, nee, können wir nicht, wollen wir nicht, nee.
Ah, das ist aber wunderbar, das auch mal zu hören. Das heißt, der Spirit, der lebt und Innovation ist euer wichtigstes Thema, um eben vorwärts zu kommen.
Absolut, absolut. Ja. Da glauben wir total dran. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt in Mülheim demnächst ein neues Gebäude bauen werden für bis zu knapp über 200 Entwicklungsingenieure, also nochmal deutlich mehr. Wir glauben da ganz stark an die Region, wir glauben auch an Standard Deutschland und an die Region. Das ist jetzt gerade nicht so in, das zu sagen, das weiß ich, aber unsere Produkte, die bestehen auf dem Weltmarkt, die sind innovativ und die sind hier entwickelt und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft erfolgreich tun werden hier.
Und warum ist das nicht in, das zu sagen?
Ja gut, da muss man nur die aktuelle Presse mal lesen, oder? Also ich finde, dass es gerade nicht in ist, zu sagen, dass man an den Standort hier oder an den Standort Deutschland glaubt. Irgendwo kriegt man ja von der Presse das so gespiegelt, dass wir kurz vorm Weltuntergang hier stehen.
Es ist echt schön zu hören, dass ihr an die Region glaubt und dass ihr hier auch investiert und dass ihr hier eben auch euch vergrößert. Das heißt, die Entwicklung findet hier statt. Jetzt habe ich gelesen, rund 90% des Umsatzes von euch werden ja im Ausland erzielt. Wie positioniert sich die Kailasmate strategisch im internationalen Wettbewerb? Also was sind eure Schwerpunkte für die nächsten 5 bis 10 Jahre global gesehen?
Gut, das ist so. Also letzten Endes produzieren wir die Produkte einen Großteil noch in Deutschland. Wir produzieren auch in Malaysia und produzieren in den USA. Auch für den amerikanischen Markt kommen. Und das schon seit Jahren, übrigens nicht jetzt aufgrund aktueller Entwicklungen, sondern schon seit Jahren produzieren wir einen Großteil unserer Produkte für die USA in den USA. Wobei sie trotzdem größtenteils dann hier noch entwickelt werden. Und wir werden uns auch nach wie vor so international aufstellen, so wie wir das getan haben. Der deutsche Medizintechnikmarkt ist letzten Endes für größere Hersteller oder mittelgroße Hersteller wie uns ein zu kleiner Markt. Wir brauchen die ausländischen Märkte. Und deshalb sind auch natürlich die Umstände, wie sie jetzt gerade ist, weltweit mit diesen Lokalisierungsbestrebungen, mit diesen Abschottungsbestrebungen, sind natürlich für uns besonders herausfordernd und ärgerlich.
Ja, also da gibt's geopolitische Spannungen. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
Gut, letzten Endes ist es aktuell ja auch so ein volatiles Umfeld, gerade wenn man jetzt USA nimmt oder andere Märkte auch mit China. Da muss man einfach schauen, da muss man wirklich recht schnell und situativ sich dann anpassen, weil das kann sich am Morgen schon wieder alles geändert haben. Von daher muss man wir fahren da wirklich aktuell auf Sicht, weil es aktuell in meinen Augen mit der politischen Situation weltweit wirklich schwierig ist, da über Jahre gar irgendwas vorausschauend planen zu wollen, weil sich das ja so schnell wieder ändern kann, dass dann die Planung hinfällig ist. Von daher fahren wir da wirklich recht kurzfristig, wie wir uns da anpassen.
Auf Sicht dann. Mhm. Und gibt es andere Märkte, wo ihr besondere Wachstumschancen seht? Also um sozusagen neben USA und China, China war ein sehr wichtiger Markt, wird immer schwieriger. USA ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Märkte für unsere Medizintechnikunternehmen hier aus der Region. Gibt es andere Märkte?
Also was wir die letzten Jahre sehen, erstaunlicherweise auch, nach wie vor entwickelt sich Europa gut. Wir wachsen zum Beispiel in Europa, also Gesamteuropa, jetzt nicht nur Deutschland, sondern Gesamteuropa wachsen wir die letzten Jahre deutlich zweistellig. Also auch im europäischen Markt lässt sich noch was reißen, sage ich mal. Wo wir auch gut unterwegs sind, ist Middle East. Dort, klar, da gibt es Länder, die haben einen gewaltigen Aufholbedarf an Medizintechnikern, Krankenhäusern. Da ist teilweise in bestimmten Ländern, nicht in allen, aber in vielen Ländern auch Geld vorhanden für moderne Medizintechnik. Das heißt, das ist ein wichtiger Markt. Und dann, wenn wir weiter Richtung Osten gehen, gibt es natürlich als wichtige Medizintechnikmärkte auch noch Australien und Japan, wo wir jeweils auch mit eigenen Töchtern und in Zukunft in Australien sogar mit einer kleinen Produktion vertreten sind wir eben wieder diese individualisierte Lösung, weil da aufgrund der Zeitdifferenz und der räumlichen Differenz wir in Zukunft die Implantate vor Ort fertigen werden in Australien.
Damit ihr genauso schnell dann auch wieder ausliefern könnt.
Genau, genau, genau.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema global aktiv, aber regional sehr verwurzelt, weil du ja selber vorher gesagt hast, ihr investiert hier, ihr macht eure Entwicklung hauptsächlich hier. Ihr habt wie viele Mitarbeitende inzwischen weltweit?
2500.
2500. Und davon sitzen wie viele hier in der Region?
Also davon sitzen circa die Hälfte noch in Deutschland. Hier in der Region im Landkreis Tuttlingen sind es um die 1100. Wir haben in Freiburg ja auch noch einen Bereich mit Forschung, Entwicklung und Produktion. Also 1100 sitzen hier in der Region.
Okay, und diese regionale Verwurzelung hier auch in diesem Medizintechnik-Cluster ist dir wichtig. Warum?
Ja, du sagst ja selber Cluster. Also ich glaube, ein Cluster befruchtet sich oder die Firmen befruchten sich ja dann auch oft gegenseitig. Wir haben hier in der Region Kooperationspartner. Wir haben letzten Endes mit der Hochschule, wir sind ein großer Freund der Hochschule hier in Tuttlingen, haben wir Absolventinnen und Absolventen und zuvor natürlich auch Praktikantinnen und Praktikanten, die schreiben Masterarbeiten, Bachelorarbeiten. Das heißt, das hilft uns extrem. Und letzten Endes ist ja auch die Tradition hier im Landkreis so, dass schon viele Familien seit Generationen in der Medizintechnik arbeiten. Das heißt, da wird das irgendwo ein Stück weit mit der Muttermilch aufgesogen, sage ich. Da lebt man für Medizintechnik, da will man in der Medizintechnik arbeiten. Und ich glaube, dieser Spirit, in der Medizintechnik erfolgreich sein zu wollen, der ist hier in der Region schon verwurzelt und verankert.
Das heißt, da kriegst du dann auch diese Power durch die Leute hier, weil die eben diese Branche einfach schon immer leben und sich da auch mit vollem Herz und Motivation dafür einsetzen.
Ja, dass so das sehe ich das schon ein Stück weit, ja.
Das ist schön. Wir haben ja bei Medical Mountains auch zum Beispiel unser Innovation Forum Medizintechnik, was einmal im Jahr stattfindet. Zentrales Event für Ideenaustausch, Technologie-Scouting. Ich freue mich immer, dass die KLS Martin Group durchaus da auch stark vertreten ist mit Mitarbeitenden und da auch kommt und auch Teil des Beirats von diesem Forum ist. Auch für ein etabliertes Unternehmen wie die KLS Martin Group helfen euch auch solche Events noch als Impulsgeber und...
Absolut. Wir sind ja seit Anfang an, seit der Gründung von Medical Mountain sind wir mit dabei. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, war ich da am Anfang etwas skeptisch. Das gebe ich auch ganz offen zu.
Bist du nicht der Einzige.
Ja, es gibt ja viele solcher Initiativen oder Verbände oder wie auch immer man das nennen mag. Aber inzwischen finde ich schon, dass Medical Mountains absolut da seinen Platz gefunden hat und da einen Mehrwert für die Region bietet. Mit den ganzen Maßnahmen, Events, die du erwähnt hast. Ich denke, die bringen kleinere Unternehmen in der Region weiter, aber definitiv uns auch noch. Deshalb bringen wir uns da wirklich gerne auch ein. Gerade das Innovationsforum ist eine tolle Veranstaltung beispielsweise. Dann macht ihr aber auch viele Fortbildungen. Ja. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an Fortbildungen von euch teil. Also wir sehen da absoluten Mehrwert und ich habe die anfängliche Skepsis habe ich überwunden.
Um ja, das ist auch schön. Und das auch noch live im Podcast zu hören. Toll. aber gut, da haben wir ja auch darauf zugearbeitet, ne? Und letztendlich dann auch wirklich die Bedarfe zu decken, die es auch gibt und da eben da zu sein und zu unterstützen. Ja, Region Tuttlingen, du hast gesagt, ist ein Hotspot der Medizintechnik, aber natürlich auch ein hart umkämpfter Arbeitsmarkt, weil auch es gibt so unglaublich viele Unternehmen hier. Es gibt immer dieselben Positionen, wo man einen gewissen Mangel eventuell hat. Ja, wie gewinnt ihr eure Fachkräfte und wie bindet ihr sie auch, insbesondere eben im technischen und digitalen und regulatorischen Bereich, vielleicht aber auch in der Produktion? Wo liegen die größeren Schwierigkeiten?
Das hängt wirklich ganz stark von den Bereichen ab. Wenn wir zum Beispiel Produktmanagerin oder Produktmanager suchen, dann tun wir uns relativ einfach. Das Gleiche gilt, wenn wir zum Beispiel Ingenieurin oder Ingenieure suchen für den Bereich dieser individualisierten Implantate. Das ist natürlich ein attraktiver Bereich, gerade auch für junge Menschen.
Na klar, und ihr deckt ja auch eine Nische da.
Also, genau, ja. Das heißt, da tun wir uns relativ einfach. Wo es echt schwierig wird, ist in der Produktion teilweise und dann eben so bestimmte, ich nenne es mal Spezialisierungsberufe jetzt, sei es Regulatory, sei es IT, auch SAP-Berater beispielsweise, da wird es dann echt schwierig. Also da suchen wir teilweise wirklich bestimmte Posten, geht es teilweise 18 Monate, bis wir die besetzt haben. Aber das hängt wirklich ganz stark eben davon ab, was wir suchen.
Und besetzt ihr auch remote oder bevorzugt ihr schon die Leute auch hier wirklich vor Ort zu haben und im direkten Austausch persönlich miteinander zu stehen?
Also wir haben eine Homeoffice-Regelung. Wir können 3 Tage die Woche können die Mitarbeitenden von zu Hause aus arbeiten, wobei 2 Tage Anwesenheit sind nach wie vor Pflicht bei uns. Wir glauben auch, dass das, oder ich persönlich glaube auch, dass das richtig ist. Ich glaube, wenn man nur remote arbeitet, ich glaube, dann kriegt man eben gerade diese Firmenwerte, diesen Spirit, der in der Firma ist, den kriegt man schwierig vermittelt. Und auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, ist extrem wichtig. Zum einen, dass sich da Teams wirklich formen, aber zum anderen natürlich auch ist Wissensaustausch extrem wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass das über Remote, klar kann man da mit Teams und mit Social Media etc., was es alles gibt, kann man da inzwischen viel mehr machen als früher. Aber letzten Endes ist der persönliche, der menschliche Austausch aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, absolut noch wichtig. Von daher glauben wir nach wie vor, dass eine Mischung aus Homeoffice und Arbeiten vor Ort die richtige Mischung ist.
Ja, das merken wir ja auch, gerade auch im Netzwerk. Ne? Unsere Events, die meisten finden noch in Präsenz statt, weil genau das auch gesucht wird. Eben auch der Austausch untereinander zwischen den Unternehmen. Das lebt davon, dass man sich kennt, dass man sich kennenlernt, dass man was Gemeinsames aufbaut und dann eben auch seine Ideen und seine Sorgen vielleicht auch miteinander teilt und da gemeinsam Lösungen findet. Also das ist schon auch ein Mehrwert des Clusters, definitiv.
Und ich glaube, dass man auch eine Identifikation mit einem Unternehmen oder mit einer Organisation wie jetzt der euren oder aber einem Unternehmen wie dem unseren, eine Identifikation kriegt man auch nur eben über dieses persönliche Netzwerk und über diese persönlichen Beziehungen hin. Letzten Endes, wenn ich komplett remote arbeite, dann kriege ich doch diese Werte, diese Beziehungen, was das Unternehmen eigentlich ausmacht, kriege ich gar nicht vermittelt. Das heißt, letzten Endes, wenn mir nächste Woche jemand einen Job anbietet, wo ich ein paar Euro mehr verdiene und das Gleiche mache, dann wechsle ich dahin. Warum soll ich dann bei dem Unternehmen bleiben? Und von daher glaube ich, ist es auch für die Mitarbeiterbindung ist es auch wichtig, dass Mitarbeitende sehen, was ein Unternehmen eigentlich ausmacht.
Ja, das heißt, du bist auch gerne vor Ort?
Ich nutze unsere recht großzügige Homeoffice-Regelung zum Leidwesen meiner Familie nicht so oft. Also wenn es irgendwo geht, mache ich das schon. Aber letzten Endes gucke ich eigentlich, dass ich meistens vor Ort bin, ja.
Sehr schön.
Wobei ich gern vielleicht das schon auch mal mehr selber nutzen würde, aber es lässt sich meistens halt nicht einrichten, ja.
Ja. Kommen wir zu den Perspektiven und zum Ausblick. Welche Entwicklungen erwartest du denn für die Medizintechnik bis 2030? Also ich meine, wir hatten ja in der Vergangenheit wirklich bahnbrechende, disruptive Innovationen. Du glaubst ganz stark an Innovationen. Ihr seid mit eurem Unternehmen in einer Nische unterwegs, habt da auch ganz neue Maßstäbe gesetzt. Was kann da noch passieren bis 2030, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken? Wo könnte sie die Gesundheitsversorgung hingehen und die Medizintechnik hingehen?
Ja gut, da werden ganz viel neue Sachen kommen, auch Richtung Digitalisierung, was ich ja schon angeschnitten hatte eingangs. Da wird wahnsinnig viel kommen, also bei der OP-Planung, dann aber auch bei der Transformation in den OP. Ich denke da an KI-Themen, an Augmented Reality-Themen. Da wird wahnsinnig viel kommen bis 2030. Und da sind wir aber jetzt dann halt leider wieder bei einem Thema der EU-AI-Act. Ich weiß, ich habe versprochen, ich rede nicht über die Regulierung heute, aber das ist natürlich schon auch wieder ein neues Thema, was uns da ein Stück weit beschneidet gegenüber Wettbewerbern aus dem Ausland. Und was teilweise auch schwierig ist, wenn man sich das genau anschaut im Detail, dass dann dieser EU-AI-Act eben nicht, wie er eigentlich sollte, die Zahnräder ineinander greifen mit der MDR, sondern das ist leider ein bisschen dysfunktional an der einen oder anderen Stelle. Das greift da nicht ineinander, diese beiden Vorschriften.
Ja, das ist richtig. Also wir werden bestimmt auch eine Folge zum AI-Act noch drehen.
Okay. Aber dann bitte ohne mich.
Dann ohne dich, genau, mit genaueren Angaben. Kleiner Teaser, wir haben auch einen Ratgeber, einen Leitfaden entwickelt, gemeinsam mit Juristen, wo dieses Zusammenspiel AI-Act, MDR und auch zusammen mit der DSGVO, die da ja auch noch eine deutliche Rolle spielt, aus Praxissicht nochmal genau erklärt und dann kann man sich da ein bisschen entlanghangeln und schauen, wo muss ich denn besonders hingucken und wo sind denn die Fallstricke. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal sehr hilfreich sein.
Aber trotz dieser, jetzt bin ich abgeglitten wieder in das Thema, trotz dieser regulativen Thematik wird das Thema AI, wird die Medizintechnik treiben die kommenden Jahre. Da bin ich mir absolut sicher, Regulatorik hin oder her, also dass ich da nicht falsch verstanden habe.
Nein, ich habe das, glaube ich, ganz, ganz klar aufgenommen. Regulatorik ist manchmal ein leidiges Thema, aber du lässt dich davon nicht bremsen.
Wir lassen uns davon nicht bremsen.
Genau, das heißt, Innovation steht immer über Regulatorik und es wird gemacht, was gemacht werden kann und muss, damit man da eben auch weiterkommt. Das heißt für euch vielleicht eine kleine Bremse, aber kein Hinderungsgrund weiterzumachen.
Das schon. Und dann muss man aber halt natürlich auch schauen, das ist wieder dann schon ein Stück weit traurig für Patienten auch in der EU, dass wir schon jetzt anfangen, unsere IT-Systeme zu trennen zwischen USA und Europa beispielsweise oder Europa und Rest of World, weil wir glauben, dass uns die Regulatorik da teilweise in Europa ausbremst. Also das machen wir jetzt schon ganz bewusst, dass wir da zwei Wege gehen mit voraussichtlich zwei verschiedenem Tempo.
Das heißt, die Patienten Rest of World bekommen diese neuen Technologien und Innovationen schneller als wir hier in Europa.
Richtig.
Wenn du jetzt in Brüssel einen Appell an die Politik richten dürftest, was wäre dann hier deine zentrale Botschaft?
Ich glaube sogar, ganz ohne Regulatorik geht es nicht, das ist ganz klar. Wir müssen letzten Endes einen rechtlichen Rahmen schaffen, in dem Wettbewerb und Innovation stattfindet, das ist ganz klar. Aber wir dürfen nicht bis ins allerletzte, hinter kleinste Detail alles zu Tode regulieren, weil da machen wir uns auch im Hinblick auf den weltweiten Wettbewerb, machen wir uns da komplett wettbewerbsunfähig. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit einer gesunden, pragmatischen, sinnvollen Regulatorik das angehen, die aber für Unternehmen umsetzbar ist und handelbar ist. Und da sind wir, glaube ich, in der EU leider inzwischen, und ich bin großer Verfechter der EU, ich glaube, die EU ist das Tollste, was Europa passieren konnte. Ein Markt, eine Regulatorik, eine Währung mit Personen, die frei sich bewegen können. Also die EU, der Grundgedanke ist ja was ganz Tolles. Wir müssen nur aufpassen, dass mit dieser Überregulierung wir da nicht das mehr und mehr das Image der EU kaputt machen. Es braucht einfach eine pragmatische und nicht so allumfassende Regulierung.
Und wenn diese nicht pragmatischer wird, besteht die reelle Gefahr, dass wir überholt werden von den Asiaten zum Beispiel?
Absolut klar, von den Amerikanern, von den Asiaten. Die Gefahr besteht, die ist ja teilweise schon da. Das sieht man doch jetzt im Automobilbau schon, dass das asiatische Elektroautomobilitätshersteller, dass die uns schon überholt haben. Das heißt, der Prozess wird in anderen Branchen weitergehen. Wenn wir diesen Pfad der Überregulierung weitergehen, dann halte ich das schon für extrem kritisch, ja.
Deshalb fokussiert ihr euch auch so gut auf eure Nische, wo ihr neue Maßstäbe gesetzt habt. Gibt es da auch Gefahren, dass das zum Beispiel kopiert wird von asiatischen Herstellern?
Klar, also die Standardimplantate beispielsweise, die werden kopiert, absolut. Aber wir müssen halt da auch schauen, dass wir eben mit den Lösungen, mit diesen digitalen Lösungen, mit diesen Planungslösungen, mit Augmented Reality, KI, dass wir da vorne dranbleiben und dass wir da immer einen Schritt vorne her und voraus sind, genau.
Also Power, Spirit, Dynamik und Leidenschaft, das, was bei euch im Unternehmen auch herrscht und damit geht ihr in Richtung Zukunft. Ja, und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wie immer fehlen uns aber noch die drei Fragen zum Steckbrief, damit wir unsere Gäste noch ein bisschen besser kennenlernen können.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ich stelle jetzt drei Entweder-Oder-Fragen und du darfst dich wirklich jeweils nur für eine Option entscheiden.
Okay.
Aber Achtung, das hat es vielleicht ein bisschen in sich, das ist manchmal gar nicht so leicht. Was treibt dich mehr an? Mit Krawatte im Business-Meeting oder mit OP-Schuhen im OP-Saal?
Ich hasse Krawatte, also von daher mit OP-Schuhen im OP-Saal.
Super. Lieber Kaffeepausen mit dem Team oder Innovationsworkshops bis spät am Abend?
Das ist schwierig. Ich halte beides für extrem wichtig.
Ich habe gesagt, es wird nicht leicht.
Dann doch den Innovationsworkshops, kann man ja verbinden. Man kann ja in den Pausen des Innovationsworkshops mit den Kolleginnen und Kollegen Kaffee
trinken. Ich habe einen Schlupfweg gefunden.
Kaffee trinken, also der Innovationsworkshop.
Und meine nächste Frage, vielleicht hast du die aber auch schon im Rahmen des Podcasts auch schon beantwortet. Langfristige Strategie oder schnelle Entscheidungen aus der Situation heraus?
Auch wieder extrem schwierig. Wir bei Kales Martin, wir machen wirklich beides. Wir haben einen Strategieprozess, in dem wir langfristig die Strategie festlegen. Wir haben auch die Eckdaten festgezurrt, wirklich bis 2030. Wo wollen wir hin, in welchen Bereichen, wo wollen wir was erreichen? Aber letzten Endes ist das auch gerade in der heutigen Zeit, was ich dir ja vorher schon gesagt habe, halte ich für extrem wichtig, dass man flexibel ist und dann seine Strategie auch mal überdenkt und anpasst von heute auf morgen teilweise. Ich glaube, dass es in der jetzigen Zeit wichtiger ist, schnell zu sein und flexibel zu sein, als langfristig zu planen. Das mag sich aber vielleicht hoffentlich, sage ich jetzt, hoffentlich wieder ändern, aber aktuell, glaube ich, sind schnelle, gut durchdachte, aber schnelle Entscheidungen wichtiger.
Und ausschlaggebend für den Erfolg.
Ja.
Gut, das war jetzt eine dritte Frage. Entweder oder ging nicht so leicht. Deshalb mache ich jetzt noch eine ganz einfache, damit wir die haben.
Wobei du hast jetzt zu jedem eine Antwort.
Ich habe eine Antwort und ich kann es absolut nachvollziehen. Deshalb jetzt noch eine ganz, ganz einfache Entweder oder
also
Frage. Ganz, ganz
gut,
einfach.
Gut.
Bodensee oder Mittelmeer?
Bodensee.
Super. Christian, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir auch für die Einblicke in das Unternehmen. Das war wirklich ein spannendes und tolles Gespräch. Vielleicht wiederholen wir das in ein paar Jahren mal wieder und schauen, wohin die Reise geführt hat und was es dann für Neuigkeiten gibt, die wir über euch berichten können. Ist auf jeden Fall super spannend zuzuschauen, was sich da alles tut und was ihr immer wieder auf den Markt bringt und welche Maßstäbe ihr setzt. Also auch wir verfolgen das Total gerne. Ja, und an euch da draußen sagen wir natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir treffen uns nächsten Monat wieder genau hier für dann die 49. Folge MedTalk on Air. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss von mir und von Christian.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank, Julia. Hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Super. Wie gesagt, nicht zu den Themen Regulatorik, aber zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben. Da macht Spaß zu reden und da komme ich jederzeit gerne zurück. Macht so weiter. Danke.
Das nehmen wir beim Wort. Danke. Tschüss.
Also ciao.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.